Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske und wir beginnen diese Sendung heute mit russischer Kultur. Wenn man bei dieser Oper ein paar Namen ändern würde, dann ginge es um aktuelle Ereignisse. Das hat der Dirigent Esa-Pekka Salonen gesagt über das Werk, mit dem gestern Abend die Osterfestspiele Salzburg eröffnet worden sind. Chowanschtschina von Modest Mussorgsky. Seine letzte Oper, die er dann auch nicht mehr fertigstellen konnte. Berühmte andere Komponisten haben das dann getan, nach seinem Tod, zum Beispiel Dmitri Schostakowitsch. Thema der Oper ist ein Machtkampf im Russland des 17. Jahrhunderts. Eine Handlung, die manche offenbar ans heutige Russland erinnert. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war gestern Abend bei der Premiere dabei. Herr Fuchs, welchen Namen im Libretto der Oper müsste man denn in Putin ändern, wenn man der Lesart des Dirigenten folgen möchte?
Man könnte da mehrere Namen nehmen oder nennen, aber entscheidender ist eigentlich, dass man jemand wie Prigozhin, den Anführer der Wagner-Söldner, nehmen könnte und den gleich zusammenschaltet mit diesem Fürst Iwan Chowanski, der an die Macht will und gnadenlos ist. Wir sind ja, das ist der historische Hintergrund, kurz vor dem Beginn der Machtepoche von Zar Peter dem Großen. Und es sind Machtkämpfe zwischen eben dem Fürst Chowanski und den Strelitzen einer im Grunde Söldnerarmee, protofaschistisch könnte man heute sagen, und Altgläubigen, die eine Theokratie errichten möchten. Das sind so die wesentlichen Stränge und die wesentlichen Konfliktlinien. Da kann man, ohne jetzt großartig übersetzen zu müssen oder sich nachdenken zu müssen, kann man eben ganz unterschiedliche Figuren in diese historischen Figuren hineinprojizieren.
Welche Deutung hat denn Regisseur Simon McBurney in Salzburg hier versucht?
McBurney ist ja jemand, der gerne mit abstrakten Räumen arbeitet, auch mit Videoprojektionen in seinen zahlreichen Theateraufführungen, und dem es sehr genau um das Nacherzählen einer Geschichte geht, nicht so sehr verschiedene Schichten darüber zu packen. Das macht er auch hier. Das ist eine Bühne, die zum Teil gerade am Anfang geflutet wird mit russischen Schriftzügen, mit Anspielungen, mal ein bisschen historisierend, aber überwiegend, das ist das Zentrale, spielt das in einer sehr kalten Gegenwart, nicht genau verortet wo. Und ich finde, dass McBurney auch zunehmend an diesem Abend es gelingt, diese großen Massenszenen mit den kleinen, intimeren Momenten gut zusammenzubringen. Also zwischen einer sehr fein beobachteten, oft auch manchmal vielleicht dramaturgisch etwas langatmig erzählten Szene zwischen zwei Personen geht es dann gleich schon in die großen Tableaus mit Chören, die dann eben mal das Volk darstellen, mal aber auch die Aufständischen. Seine Inszenierung durchaus auch ein bisschen kulinarisch ist, die aber sehr genau gearbeitet ist und die das Stück mit all diesen komplizierten kleineren Handlungen, auf die wir gar nicht kommen können, jetzt sehr gut nacherzählen will und kann.
Also Machtkämpfe, die dann letztendlich im Chaos enden. Der Regisseur Simon McBurney hat bei dieser Neuinszenierung mit seinem Bruder zusammengearbeitet, dem Russland-Spezialisten und Komponisten Gerard McBurney. Und zwar sollte es darum gehen, jede Note von Mussorgsky zu Gehör zu bringen. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Naja, das Stück eben ist Fragment, und gerade was die Instrumentierung betrifft, haben wir die sehr bekannte Fassung von Schostakowitsch. Die klingt hier auch über weite Strecken. Es gibt ein großes Chorfinale von Igor Strawinsky, das hier auch gespielt wird. Und dazwischen gibt es gleichsam eine Brücke, die McBurney komponiert hat, teilweise auch auf gefundene Fragmente, auf Notenblätter von Mussorgsky, die aufgetaucht sind. Hinzu kommen dann noch, ja, es kommen elektronische Environments, Sounds eines finnischen Klangkünstlers, der da mitverantwortlich für zeichnet. So haben wir eigentlich musikalisch, finde ich, schon trotz der unterschiedlichen Handschriften etwas, was sehr aus einem Guss klingt. Und auf der anderen Seite kommen dann eben diese am Ende ein bisschen zu stark, vielleicht aber vorher dezent eingesetzten Sound-Environments. Das fand ich insgesamt sehr überzeugend. Es ist auch musikalisch von der Umsetzung her sehr gelungen. Wir haben ja das Finnish Radio Symphony Orchestra unter Esa-Pekka Salonen, die hier spielen. Und ein sehr gutes Dirigat ist das, sehr knackig, sehr pointiert. Tolle Stimmen, Vitali Kolvaljov als den Fürst etwa oder auch Nadezhda Karadzhina als Marfa, ein toller Mezzosopran. Und das ist ein kleiner Eindruck. Hier sind jetzt die großen Chöre am Werk.
Die Produktion läuft jetzt in Salzburg und wandert dann nach New York. Dabei war sie ursprünglich einmal für Moskau geplant. Das erscheint heute ja doch erstaunlich, dass so eine ja auch russlandkritische Produktion ja vor einigen Jahren noch hätte in Moskau laufen können, oder?
Ja, aber es hat eben etwas in gewisser Weise auch zeitlos Kritisches. Und ich meine, Boris Godunow, Fürst Igor, all die großen Werke liefen und laufen auch am Bolschoi. Ich glaube, dass man dem Theater ein bisschen Unrecht getan hat. Bis vor einiger Zeit war das gar nicht so sehr auf Linie von Putin, wenn man das so aussprechen möchte. Gerade unter dem jetzt geschassten Intendanten. Das wäre natürlich immens spannend geworden. Oder vielleicht hätte McBurney auch ein bisschen natürlich was geändert.
Die Osterfestspiele Salzburg sind gestern Abend eröffnet worden mit der Mussorgskij-Oper Chowanschtschina. Das waren Informationen von unserem Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die EU Sanktionen gegen Russland verhängt. Das russische Ballett hat allerdings nie auf der Liste der Produkte gestanden, die nicht mehr in die EU eingeführt werden dürfen, obwohl es ja eigentlich ein wichtiger Exportartikel ist. Vor dem Krieg hat es regelmäßige Tourneen von Balletttruppen aus Moskau oder St. Petersburg in Deutschland gegeben, manchmal sogar versehen mit dem Etikett Staatsballett. Meist traten diese Truppen nicht an den großen Opernhäusern auf, sondern im Mehrzweckhallen auf dem Programm eines der drei Tschaikowski-Ballette Schwanensee, Dornröschen, Nussknacker. Seit Kriegsbeginn würde man in Deutschland mit dem Etikett russisches Staatsballett vermutlich keine großen Hallen mehr füllen. Daher nennen sich solche Truppen heute einfach ukrainisch. Ein Etikettenschwindel und zugleich Unterstützung für die Sache Putins, wie Christine Hamel berichtet.
Leichtigkeit ist im Ballett immer hart erkämpft. Vielleicht wird nirgendwo so hart gekämpft wie in Russland. Inzwischen ist russischen Tänzerinnen und Tänzern eine prinzipielle Nationaldrehung zugewachsen. Um keine moralische Wendigkeit verlegen, geben sie sich als Ballet of Ukraine, Grand Ukrainian Ballet oder Heritage Ballet aus. Unter falscher Flagge tanzen sie ausgerechnet die mit viel russischem Nationalstolz aufgeladenen Stücke Schwanensee und Nussknacker. Ein Kulturkrieg auf Spitzenschuhen. Lana Roxy, Pressesprecherin der ukrainischen Nationaloper, beobachtet schon lange die Machenschaften russischer Klontruppen.
Seit Kriegsbeginn 2022 gibt es sehr viele Klonballette. Wir haben leider keinen Einfluss darauf. Wir mussten sogar auf unserer Website klarstellen, dass wir in keinem Verhältnis zu ihnen stehen. Die Russen, die in diesen Kollektiven tanzen, zahlen in Russland Steuern. Und diese Steuern fallen uns später als Bomben und Drohnen auf den Kopf.
Während ukrainische Tänzer wie Artyom Kolbasinski im russischen Krieg getötet werden oder Putin-kritische Tänzer wie Wladimir Sklyarov in St. Petersburg vom Balkon fallen, haben russische Tanzkompanien mit Hilfe von Partnern im Westen ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell entwickelt, mit dem sie Sanktionen und Boykotte umgehen. Zahlreiche Fäden laufen bei der Generaldirektorin des Moskauer Staatsballetts Ludmila Titova zusammen, einer strammen Patriotin. Im Interview bei Radio Moskwa FM brüstet sie sich im Sommer 2024 mit zahlreichen internationalen Auftritten.
Ich bin meinen Partnern und Producern im Westen unglaublich dankbar, denn sie alle unterstützen unsere Geschichte und Ideen. Wir bleiben und machen russisches Ballett, denn das Ballett ist Russland. Wir haben in Deutschland, in der Schweiz, in Norwegen, in Schweden Auftritte gehabt. Kein Zuschauer, der uns als russisches Nationalballett geliebt hat, nahm daran Anstoß, dass wir jetzt auf irgendwelche Wörter verzichten.
Auf das Wort Russisch zum Beispiel. Im Januar und Februar dieses Jahres tourte denn auch das sogenannte Grand Ukrainian Ballet mit Schwanensee durch Deutschland. Dabei würde vor dem Hintergrund des Krieges wohl keine Ukrainerin Schwanensee tanzen. Ein Ballett, das Russland als Schaufenster seiner Leistungen versteht. Die künstlerische Leitung des Fake Grand Ukrainian Ballet hat Rima Wachsmann, Leiterin der Agentur Agenda Production in Berlin, gut vernetzt mit Ludmila Titova. Mag sein, dass auch jemand mit ukrainischem Pass dabei ist, die Mehrheit der Tänzer stammt jedoch aus Russland.
Справа в тому, що Росія
Auf diese Weise bringen sie sich wieder über die Kultur ins Spiel. Sie geben vor, dass Ukrainer Nussknacker und Schwanensee tanzen. Uns verdrängen und diskreditieren sie damit. Sie tun so, als ob wir ein Teil ihrer Kultur wären. Sie nutzen Kultur als Waffe.
Russlands Krieg zielt darauf ab, die Ukraine als eigenständige Nation zu vernichten. Wenn sogenannte Grand Ukrainian Ballets Schwanensee tanzen, bedeutet das eine Vorwegnahme dieses Ziels. Keine Kunst, sondern perfektionierte Propaganda.
Christine Hamel war das über russische Ballettkompanien, die unter dem Label ukrainisch in Europa auftreten. Soll man für die Gesellschaft kämpfen, auch wenn das persönliche Opfer bedeutet, oder darf man sein persönliches Glück über die Verantwortung für die Gesellschaft stellen? Eine Frage, über die im Kern gerade wieder diskutiert wird, im Zusammenhang mit der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und die im Zentrum steht von Bertolt Brechts erstem Stück »Trommeln in der Nacht«. Darin geht es allerdings um einen Mann, der bereits im Ersten Weltkrieg gekämpft hat für sein Land. Seine Verlobte ist nach 4 Jahren des Wartens von einem anderen schwanger und für den Kriegsheimkehrer stellt sich jetzt die Frage, ob er sich am Spartakusaufstand beteiligen soll oder ob er sich für seine Verlobte und ihr Kind entscheidet. In Bochum ist jetzt eine Neuinszenierung von Trommeln in der Nacht herausgekommen. Dabei wurde das Stück erweitert um eine weibliche Perspektive durch Texte der Autorin Shada Kurt. Und unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus war bei der Premiere dabei.
Alle Gewissheiten sind zerstört nach einem Krieg. Und deshalb hängen die Wände des mintgrünen Kastens auf der Bühne ganz schief in der Luft. Brechts berühmter Ausspruch »glotzt nicht so romantisch« leuchtet darauf, ähnlich wie bei der Uraufführung 1922. Brecht ging es um den Konflikt zwischen politischem Engagement und privatem Lebensglück. Für was soll man kämpfen in dem bisschen Leben, das uns vergönnt ist? In Bochum hängt auch noch das Porträt eines schönen jungen Mannes an der Wand. Annas Verlobter, den sie nicht vergessen kann, auch wenn ihre Eltern zur Hochzeit mit einem reichen Kriegsgewinnler drängen. Als der verschollene Krakler jedoch zurückkehrt, wird es komplizierter.
Bin in einem Lehmloch gelegen, wie Aas in fauligem Wasser. Glotzen die Zeit an, wir glotzen den Himmel an. Dunkel wie eine Lache. Wir verteidigten die Heimat und das andere. Himmel, Erde, Wasser und alles.
Schauspieler Stefan Hunstein spielt Krakler wie einen Fremdkörper. Älter als die anderen, grob und verstört, gezeichnet mit einer monströsen Wunde. Der Krieg hat ihn zum Zombie gemacht, verachtet von denen, für die er gekämpft hat.
Und ich hatte eine Fliege im Kopf. Eine Fliege, das war meine Frau, aber das war sie noch nicht, denn die war unschuldig und dann kam der Krieg. Da ist sie Anna. Ich hatte mir einen Plan ausgedacht. Sie sollte sich wieder an mich gewöhnen, denn ich war ein Gespenst geworden.
Wie Gespenster wirken aber auch die anderen Figuren. Es scheint, als würde sich Regisseurin Felicitas Brucker in surreal absurden Bildern am Brechtschen Verfremdungseffekt abarbeiten, den er allerdings erst Jahre später formulierte. Nichts passt hier zueinander. Die Gefühle nicht zu den Gesten, die Rollen nicht zu den Figuren. Jele Brückner spielt Annas Vater, Oliver Möller ihre Mutter im Schottenrock. Ein Journalist mit Blitzlicht wendet sich immer wieder ironisch zum Publikum. Während Anna trauert, macht sie Verrenkungen, lacht unmotiviert, streckt die Zunge heraus, wirkt wie ein wildes Tier auf dem Sprung. Ist es, weil Brecht ihr keine echte Stimme gab und es erst die Autorin Shada Kurt brauchte, um Anna zum Leben zu erwecken?
Ich rede jetzt! Was bin ich? Bin ich ein Mensch? Erst schaut dir deine Mutter aufs Höschen und dann der Betrunkene. Du musst die Füße stillhalten unter dem Tisch für das Erbe. Du musst die Füße stillhalten im Bett für ein wenig Wärme. Dein Vater ist mit Leichen reich geworden. Und dann schaust du deinem Kind ins Höschen. Ja, für Vater, Ehre und Nation. Gebär- und kriegstüchtig. Die Lüge tropft von ihren feigen Zungen. Ich könnte ein guter Mensch sein, wenn man mich lässt.
Immer wieder kippt der Abend und auch Shada Kurts Texte ins plakativ Anklagende. Linde Derkorn spielt Anna intensiv und auch irgendwie abgekoppelt von der Welt. Letztlich macht sie sich doch mit den Kriegstreibern in der eigenen Familie gemein. Der verachtete Kriegsheimkehrer Krakler flieht indes über die Zuschauersitze hinweg zur linken Revolte. Doch dann ruft Anna ihn doch und er kehrt zurück. Zeitlebens hat Brecht mit dieser Entscheidung seiner Hauptfigur gehadert. Auch in Bochum kommt Krakler nicht gut weg. Bedrohlich und machohaft wirkt er. Patriarchale Gewalt gibt er weiter. Großartig hat Jada Kurt Brechts Lied vom Soldaten neu gedichtet. Er schoss und tötete so brav, jetzt fault er still im Massengrab. Nichts könnte besser die universelle Sinnlosigkeit von Krieg ausdrücken. Zum Schluss sprechen Anna und die bei Brecht eher unwichtige Nebenfigur Marie eine feministische Gegenutopie von Frieden.
Ich sehne mich nach Verbundenheit ohne Unterwerfung, nach Zärtlichkeit ohne Lügen, nach Kummertauschen und keine Ringe.
Nach einer Familie, die nicht in Boden, Blut und einem Erbe von Leichen wurzelt.
Das ist zwar schön, wirkt aber auch irgendwie drangeklebt. Zu einer Antwort, wie weit man das Private dem politischen Kampf unterordnen soll, kommt es am Ende nicht. Die Inszenierung kann sich nicht entscheiden. Ist sie Antikriegsstück, Anklage patriarchaler Strukturen, Analyse deutscher Schuld? Deshalb und auch, weil die Regisseurin konsequent von jeder Art der Einfühlung abhält, werden die schlanken 90 Theaterminuten am Ende doch recht lang.
Dorothea Markus war das über eine Neuinszenierung des Brecht-Stücks Trommeln in der Nacht in Bochum. The distance between what we have and what we want, also der Abstand zwischen dem, was wir haben und dem, was wir wollen, so hat der Künstler Tavares Strahan vor knapp 20 Jahren eines seiner ersten bekannten Projekte genannt. In der Arktis von Alaska hat er dafür einen tonnenschweren Eisblock ausgegraben. Den hat er dann per FedEx in seine Heimat auf den Bahamas transportieren lassen, wo er dann ausgestellt wurde in einem solarbetriebenen Gefrierschrank im Hof seiner Grundschule. Seine Arbeiten bewegen sich oft an der Grenze zur Wissenschaft und dabei versucht er, Ungesehenes sichtbar zu machen, auch Menschen, deren Werk aufgrund ihrer Hautfarbe nicht Eingang gefunden haben ins kollektive Gedächtnis. Die Kunsthalle Mannheim widmet Tavares Strahan jetzt eine große Überblicksschau. Christian Gampert berichtet.
Es gibt immer eine Geschichte hinter der offiziell erzählten Geschichte. Tavares Strahan weiß das seit seiner Kindheit. Im Wohnzimmer seiner Großeltern gab es eine Ausgabe der Encyclopædia Britannica, in der aber schwarze Menschen kaum vorkamen. Eine der wichtigsten Arbeiten Strahans ist deshalb eine eigene Enzyklopädie, die die Unsichtbaren sichtbar macht. Das Lexikon hat inzwischen über 17.000 Einträge. In Mannheim liegt der gedruckte Band wie ein Messbuch hinter Plexiglas auf einem Altar, während der es umschließende kubische Raum mit einzelnen Seiten der Enzyklopädie tapeziert ist. Kuratorin Luisa Hese.
In den Werken von Tavares Strahan geht es immer um Licht und Dunkelheit. Darum, Licht auf Verborgenes zu bringen, Geschichten zu erzählen, die bisher nicht erzählt wurden.
Wichtige Figuren aus dem Nachschlagewerk kommen in der Ausstellung immer wieder vor. Der Schriftsteller James Baldwin liefert Tavares Strahan das hoffnungsvolle Leitmotiv für die Ausstellung. Wie in einer Neonreklame leuchten und tönen eingangs seine leicht mystischen Worte: Man entdeckt das Licht in der Dunkelheit. Dafür ist die Dunkelheit ja da.
One discovers the light in darkness.
That is what darkness is for. Strahan bedient als Konzeptkünstler, die Idee ist das Kunstwerk, eine verblüffende Vielfalt an Medien und Formen, die aber einen gemeinsamen Nenner haben. Oft ist es das Motiv der Reise, der Expedition, die Strahan beschäftigen, weil ihm bald klar war, dass er die kleine Welt der Bahamas verlassen musste. Die Figur des ersten afroamerikanischen Astronauten Robert Lawrence, der aber vor dem Flug ins All bei einem Unfall starb, kommt in verschiedenen Versionen vor. Strahan holt den Flug quasi nach, indem er einen vergoldeten Kanopenkrug mit dem Porträt von Lawrence in den Weltraum schickte und das Modell dazu nun ausstellt. Lawrence ist in einem abgedunkelten Raum auch als schwebende Leuchtskulptur zu sehen, nur seine Nervenbahnen sind sichtbar. Ein neuer Icarus. Der schwarze Polarforscher Matthew Hansen wird in Videos vorgestellt. Das Forschen und Reisen, sagt Strahan, sei Teil der menschlichen Überlebensstrategie.
I think exploration, traveling and movement is connected very much to the human story of survival.
Vieles in dieser Ausstellung ist nicht gleich verständlich und bedarf der Erläuterung. Wenn eine Büste des schwarzen Dichters Derek Walcott quasi als Souffleur hinter einer afrikanischen Ritualmaske platziert wird, muss man schon wissen, wer das ist. In einem duftenden Reisfeld, wichtiges Nahrungsmittel auf den Bahamas, steht eine hohe Stele, in der ein afrikanisches Boot, ein bekröntes Haile Selassie-Porträt, zwei Kampfschilde und ein Fußball übereinander getürmt sind, weil man in Afrika die Dinge auf dem Kopf trägt. Aber da werden schon sehr viele Geschichten miteinander verschränkt.
Tavaos Twan ist vor allem ein Konzeptkünstler, der Ideen entwickelt, um dann zu schauen, mit welchen Medien er diese Ideen materialisiert.
Der beeindruckendste Raum spielt mit schwarzer Identität und etablierter Kulturgeschichte. Tavares Strahan verfremdet das schwarze Quadrat von Kasimir Malevich. Es besteht nun aus gekräuseltem schwarzem Haar. Die Figur der Nofretete bekommt bei Strahan eine traditionelle schwarze Haartracht. Rasterartig frisierte Skulpturen sind geometrisch angeordnet, ein sakrales Setting. Tavares Strahan verzichtet auf alle Anklagen gegen den Kolonialismus und setzt auf die Gemeinsamkeit der Kulturen. Dass Strahans Sozialisation vor allem über Musik lief, zeigt die größte Installation, eine Mischung aus traditioneller Hütte und geodätischer Kuppel. Hier hängen nicht nur Notenblätter an der Decke, hier leuchten auch die Sterne, Supernovas der Hoffnung. Hinter einem etwas kitschig vergoldeten DJ-Pult sind all die schwarzen Sangesgrößen als Kleinskulpturen aufgereiht, die Strahans Jugend befeuerten. Und hören kann man sie auch.
Louis Armstrong singt The Wilderness Saints in dieser Ausstellung zu Tavares Strahan in Mannheim. Ein Beitrag von unserem Kunstkritiker Christian Gampert war das. Viel Lob, aber auch einige Kritik hat es auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD gegeben. Positiv hat sich zum Beispiel die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur geäußert, Evelyn Zupke. Der Vertrag sei eine wichtige Grundlage zur Stärkung der Erinnerungsarbeit, sagte sie, und der Unterstützung der SED-Opfer. Dazu stehen konkrete Vorhaben im Koalitionsvertrag. So soll zum Beispiel auch Opfern des Zwangsdopings im DDR-Sport der Weg geebnet werden zu einer dauerhaften Unterstützung. In einer Ausstellung im Bundestag sind jetzt 100 Porträts von politischen Häftlingen der DDR zu sehen. Bilder von Menschen, die mit dem Schlagwort Stasi-Opfer ein Gesicht bekommen. 100 Lebensgeschichten, und unser Korrespondent im Hauptstadtstudio Wladimir Balzer hat bei der Ausstellungseröffnung mit Betroffenen sprechen können.
Elke Schlegel steht vor ihrem Foto.
Ja, ich erkenne mich wieder.
Sie war im Gefängnis Hoheneck im Erzgebirge, eine von tausenden Frauen, die dort zu DDR-Zeiten aus politischen Gründen inhaftiert waren, gequält wurden. Schwarz-weiß, eindringlich, schaut sie auf diesem Foto den Betrachter an. Sie schaut dort sehr ernst.
Beeindruckend. Also ich find's gut, dass ich dabei sein durfte.
Wer Elke Schlegel hier im Paul-Löbe-Haus, einem der zentralen Gebäude des Bundestages, persönlich erlebt, der erlebt eine Frau, die Witz zeigt, aber auch Stärke. Sie hat sich sogar mit einer ihrer Aufseherinnen aus Hoheneck später ausgesprochen. Sie war ein halbes Jahr dort, wäre fast zugrunde gegangen, sah ihr zweijähriges Kind lange nicht, wurde dann vom Westen freigekauft. Die geborene Jenaerin sagt, es sei immer noch viel zu tun in der Aufarbeitung und Entschädigung. Inzwischen sind die SED-Opferrenten deutlich verbessert worden, aber es fehlt noch was, wenn sie an ihren Sohn denken muss. Er war über ein Jahr bei der Großmutter, bis sie ihn wieder in ihre Arme schließen konnte. Elke Schlegel will erreichen, dass diese Kinder, die nicht wie sonst von Fremden zwangsadoptiert wurden oder in Heimen landeten, sondern oft gegen ihren Willen zu den Großeltern gebracht wurden, als eigene Opfergruppe anerkannt werden.
Und ich bin halt der Meinung, dass die genauso politisch verfolgt, dass auch eine Opfergruppe sein kann oder muss. Und dafür setze ich mich immer noch ein.
100 Fotos, 100 Schicksale, die hier im Paul-Löbe-Haus im Bundestag erzählt werden. Mit den frontalen Porträts von Menschen, die inzwischen in ihren 60ern und 70ern sind, deren Brüche sichtbar sind. Ihre Namen, ihre Inhaftierungen stehen unter den Fotos. Beim Kriterium verurteilt nach Paragraph, dann steht dort oft inhaftiert ohne Verurteilung. Die Ausstellung geht später auf Reisen durch die Republik. Hier beginnt sie. Hier, wo früher die Mauer verlief. Direkt hinter dem Paul-Löbe-Haus erinnern die Mauerkreuze daran. Einer, auf den bei der Flucht geschossen wurde, ist Mario Röllig. Als 19-Jähriger kam er in den Stasi-Knast und wurde später vom Westen freigekauft. Mario Röllig hat heute konkrete Forderungen, was den Umgang mit DDR-Geschichte angeht.
Es würde eigentlich auch im Deutschen Bundestag 36 Jahre später eigentlich eine Großgenugtuung für viele von uns geben, wenn endlich die Diktatursymbole der DDR verboten werden und wenn die Leugnung der kommunistischen Verbrechen wie in anderen osteuropäischen Ländern unter Strafe gestellt würden. Also das würde ich mir und das würden sich sehr, sehr viele hier, die porträtiert sind und auch viele Opfer der SED-Diktatur wünschen.
So hat diese Ausstellung neben den starken Fotografien auch eine politische Dimension hier im Bundestag. Demokratie gelte es zu verteidigen und sie nicht als gegeben hinzunehmen, sagt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bei der Eröffnung.
Diese Ausstellung zeigt, dass Menschen in der DDR unter Einsatz ihrer eigenen Freiheiten für die Grundlagen unserer Demokratie gekämpft haben, für Freiheit und für Menschenwürde. Und deshalb gehört diese Ausstellung hierher, in den Deutschen Bundestag.
Auch die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke sprach, wurde von den anwesenden Opfern gefeiert und schlug vor, Bundestagsbauten auch nach DDR-Bürgerrechtlern zu benennen. Etwa nach dem kürzlich verstorbenen Gerd Poppe, der auch Abgeordneter war. Und sie will noch mehr.
Also ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Sachen. Wir haben keine Lehrstühle für DDR-Geschichte bisher. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Also da gibt es noch viele Sachen zu tun, auch eben ganz allgemein ausgedrückt, dass das Wissen um die zweite deutsche Diktatur, was eben auch diese Diktatur angerichtet hat, ins kollektive Gedächtnis übergeht.
Die nächste Bundesregierung will nicht nur endlich ein Gedenkstättenkonzept erarbeiten, sie will auch fördern, dass Jugendliche diese Gedenkstätten besuchen. Etwa die Orte, an denen Menschen in der DDR gelitten haben. Diese Ausstellung könnte Teil von Aufklärungsarbeit sein.
Wladimir Balzer war das über eine Ausstellung mit Porträts von 100 Menschen, die aus politischen Gründen von der Staatssicherheit der DDR inhaftiert wurden. So, und jetzt noch die Kulturmeldungen heute mit Hanna Rau.
Das Landgericht Köln hat im Rechtsstreit zwischen Rammstein-Sänger Till Lindemann und dem Verlag Kiepenheuer & Witsch zugunsten Lindemanns entschieden. Der Verlag hatte die Zusammenarbeit beendet, nachdem Vergewaltigungsvorwürfe gegen Lindemann und ein umstrittenes Pornovideo öffentlich wurden. In dem Video setzte Lindemann einen seiner Gedichtbände als Requisite in Szene. Darin sah Verlegerin Kerstin Kleber einen groben Vertrauensbruch und rücksichtslosen Akt gegenüber den Werten des Verlags und kündigte die Zusammenarbeit auf. Dem widersprach das Gericht in Köln. Dem Verlag seien die künstlerischen Grenzüberschreitungen Lindemanns bekannt gewesen. Tatsächlich hatte Kiepenheuer und Witsch die Gedichte und die darin enthaltenen Vergewaltigungsfantasien lange verteidigt und auf die Trennung von Autorpersönlichkeit und lyrischem Ich verwiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Kettensäge gehört nicht nur zum Bühnenoutfit des Rammstein-Sängers, sondern ist auch zum Symbol eines Politikstils geworden, der sich disruptiv nennt und als Befreiungsschlag aus einem verkrusteten System inszeniert. Der umstürzlerische Gestus verfängt längst nicht nur bei Politikern wie Trump und Milley, doch der Soziologe Steffen Mau warnt davor, dass Disruption keine unschuldige Innovationsvokabel sei, sondern das politische Programm zur Zerstörung der Demokratie. Und sein Kollege Armin Nassehi merkt an, dass Transformation selten Schlag auf Schlag erfolgt.
Wenn man sich anguckt, wie Ordnung sich aufbaut, also wie zum Beispiel Systeme so etwas wie Trägheiten im Vergleich zu ihrer Umwelt stabilisieren müssen, dann gilt das ja für alle möglichen Systeme. Das gilt für neuronale Systeme, ja. Das gilt sozusagen dafür, dass unser Gehirn selektieren muss. Und das gilt für kulturelle Systeme, die an ihren Bedeutungszusammenhängen lange festhalten. Das gilt für soziale Systeme, die gewissermaßen permanent eigentlich sowas wie Routinen brauchen, wie Institutionen brauchen, wie regelmäßig brauchen, wie Vertrauen brauchen. Vertrauen heißt tatsächlich, auf Wiederholbarkeit zu setzen. Und nur unsere Reden über die Welt, das kann sozusagen sehr disruptiv sein.
Transformation braucht Trägheit, so der Soziologe Armin Nassehi in unserem Programm. Für ein paar Minuten Schwerelosigkeit macht sich Popstar Katy Perry morgen auf den Weg ins All. Seit 4 Jahren fliegt die Rakete New Shepard wohlhabende Touristen und Prominente an den Rand des Orbits. Stellt sich die Frage, ist das Transformation oder Brachiallyrik?
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem von den bayerischen Jusos, die den Koalitionsvertrag einstimmig ablehnen. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.